Ja, das letzte Mal hatten wir uns phänomenologisch mit der Supraleitung beschäftigt und hatten also gesehen, dass bestimmte Materialien ihren Widerstand verlieren, sofern sie denn unterhalb von einer kritischen Temperatur abgekühlt werden und wenn noch zusätzliche Bedingungen gelten, wie das Ganze muss bei einem hinreichend kleinen Magnetfeld und bei einer kleinen Stromdichte passieren. Und die Materialien, die für uns wichtig sind, ist vor allem das Niob als Metall. Und für Resonatoren und für Magnete ist es vorwiegend Niobtitan und Niob-3-Zinn. So, jetzt wollen wir ja uns beschäftigen mit superleitenden Resonatoren. Und dazu braucht man erstmal ein paar Vorkenntnisse, die auch jenseits der normalen Vorlesungen liegen. Und zwar zunächst einmal ist die Frage, wie beschreibt man überhaupt solche Resonatoren? Und was ist überhaupt ein Resonator? Nun, wenn ich einen leeren Hohlraum, metallischen Hohlraum habe, dann kann ich da drin, wenn ich eine Hochfrequenzwelle einkoppel, unter Umständen stehende Wellen erzeugen. Und da gibt es gewisse Randbedingungen, die wir noch kennenlernen werden. Zum Beispiel muss das elektrische Feld senkrecht auf den Oberflächen stehen und das Magnetfeld parallel. Und nur solche Feldverteilungen können sich da drin ausbilden, die diese Randbedingungen genügen. Ja, das ist eben ähnlich wie bei einer Saite, die man zum Schwingen anregt. Auch da gelten Randbedingungen, zum Beispiel, dass die beiden Enden fest eingespannt sind und dort die Amplitude entsprechend null ist. Und dann können sich nur solche Frequenzen ausbilden, die entsprechend diesen Randbedingungen auch genügen. Und hier ist es eben ähnlich. Wir werden uns dann noch beschäftigen, wenn es im Detail um so einen relativ einfachen Resonator geht, mit diesen ganzen Randbedingungen, wie die Felder im Einzelnen drin aussehen. Und wir werden auch detailliert den Zylinderresonator besprechen, weil das ist ein System, das man eben analytisch rechnen kann. Und die meisten Resonatoren basieren auf zylindrischen Resonatoren. Auf jeden Fall haben wir immer elektrische Felder in so einem Resonator und wir haben entsprechende magnetische Felder. Und da gibt es eine Grundmode, die hat die kleinste Frequenz. Ja, kleinere Frequenzen können dann nicht angeregt werden. Und höhere Frequenzen aber schon. Das heißt, es gibt ein diskretes Spektrum, ja, weil wir haben ein Randwertproblem und das führt tendenziell immer zu diskreten Spektren. Und nach oben ist es unbeschränkt, das heißt, es geht bis Frequenz unendlich eigentlich. Und das ist zum Beispiel mal eine von diesen Feldverteilungen, die sogenannte TE111-Mode. Das ist eine transversal elektrische Mode. Erkennt man hier, dass die Felder entsprechend transversal gerichtet sind, wenn man als longitudinal hier die Zylinderachse betrachtet. Und das magnetische Feld entsprechend sieht so aus, ja, das läuft also hier so longitudinal hier herum. Deswegen heißen diese Moden auch H-Moden. Also TE entspricht H-Moden. Es gibt aber bei dem Zylinderresonator auch noch andere Moden, bei denen das Magnetfeld transversal ist. Die heißen dann entsprechend TM, transversal magnetisch. So, und es gibt eine ganze Reihe von Parametern, die diese Resonatoren beschreiben. Zum einen der sogenannte Gradient. Das ist relativ trivial. Das ist im Endeffekt die Beschleunigungsspannung pro Meter. Dann ist ein wichtiger Faktor der Laufzeitfaktor, den wir ausrechnen werden, für ein ganz einfaches Beispiel. Da geht ein, dass die Teilchen eine endliche Zeit brauchen, um durch eine Zelle oder einen Spalt hindurchzufliegen und deswegen nicht das volle Feld sehen können, was zum bestimmten Zeitpunkt vorhanden ist, weil das Feld sich schon auf und wieder abbaut während dem Durchflug. Dann kommt der Oberflächenwiderstand und da werden wir also auch sehen, dass es da Unterschiede gibt zwischen Normal- und Superleitung. Dann ist die gespeicherte Energie ein wichtiger Parameter, weil wir haben natürlich elektromagnetische Felder und wenn wir diese Felder haben, dann haben wir damit auch assoziierte Energiedichten. Durch die Hochfrequenzströme oder durch die Hochfrequenzfelder werden Ströme angeregt, also auf der Oberfläche des Resonators, beziehungsweise in der ganz dünnen Schicht des Resonators. Und jeder Strom bewirkt in einem Leiter, zumindest wenn er eine endliche Leitfähigkeit hat, Verluste, ohmsche Verluste. Und die gibt es natürlich dann auch entsprechend bei diesen Resonatoren. Dann hat man einen gewissen Gradienten, also eine Beschleunigungsspannung pro Meter. Und manchmal ist es aber so, dass die Felder, die eigentlichen Maximalfelder, die sind in der Regel wesentlich höher als dieser Beschleunigungsgradient. Man kann Verhältnisse bilden zwischen dem Spitzenfeld irgendwo im Resonator, geteilt durch diesen Gradienten. Und der sollte möglichst niedrig sein, weil das heißt, für einen gegebenen Gradienten oder für einen hohen Gradienten hat man auch hohe Spitzenfelder dann. Und das möchte man in der Regel vermeiden, um zum Beispiel Überschläge zu reduzieren oder die Gefahr davon. Und zum Zweiten, um bei superleitenden Kavitäten durch effektive Feldemissionen zu verringern. Bei Magnetfeldern gilt das Gleiche. Da ist es halt bei der Superleitung wichtig, dass es eben ein kritisches Magnetfeld gibt, das bei NIOP bei etwa 200 Millitesla liegt. Das heißt, man möchte auf jeden Fall da möglichst weit weg von sein. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Güte. Wer kennt denn die Güte schon? Okay, also Güte von Schwingkreisen, und Resonatoren sind vom Prinzip Schwingkreise. Und deswegen habe ich dieses hübsche Gerät mitgebracht, das leider noch nicht funktioniert. Aber trotzdem hoffe ich, wir werden noch die Güte von dieser Coderflasche messen können heute. Dann ist eine wichtige Größe die sogenannte Impedanz oder Shuntimpedanz. Das ist im Prinzip der Parallelersatzwiderstand von so einem Schwingkreis. Und den kann ich auch für einen Resonator definieren. Und grundsätzlich gibt die Impedanz sowas an wie eine Effizienz. Das heißt, für eine gegebene Spannung sagt mir die Impedanz, wie viel Leistung ich brauche, um die Spannung aufzubauen. Und dann gibt es noch drei weitere Größen, die man vorwiegend bei superleitenden Kavitäten einsetzt. Der geometrische Faktor, die geometrische Impedanz und die kryogene Last. Und das sind Größen, die sind unabhängig von diesem Oberflächenwiderstand hier, was gerade bei superleitenden Kavitäten wichtig ist, weil da der Oberflächenwiderstand sehr groß, sehr stark variieren kann, je nachdem, wie die Oberfläche präpariert ist. Wenn man aber die reine Geometrie vergleichen möchte oder betrachten möchte von Resonatoren, braucht man eben Größen, die unabhängig davon sind. Okay, fangen wir mal an mit dem Laufzeitfaktor oder erstmal mit der Resonatorspannung, noch einfacher. Wir haben zwischen den Driftröhren, wenn wir einen Driftröhrenbeschleuniger haben, elektrische Wechselfelder. Und entsprechend sehen die Felder zum Beispiel so aus in so einem Spalt. Ja? Das heißt, im Driftrohr fallen sie auf Null ab, das ist wie ein Faradayscher Käfig. Und dann sitzen in der Mitte, ist das Feld maximal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das maximale Feld hier auftrage, das heißt zu einer Phase von 0 Grad, das heißt, wenn die Hochfrequenz gerade so ist, dass eben das elektrische Feld maximal ist, dann kann ich eine Amplitudenspannung ausrechnen, U0. Und das ist ja nichts anderes als das Integral von über eine gewisse Länge, von 0 bis L, über diese Amplitude hier dz. Ja, das heißt, ich würde einfach diese Fläche letztendlich hier berechnen. Und das gibt meine Amplitudenspannung an dem Resonator. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das Feld sich aufbaut und abbaut. Das ist nicht zeitlich konstant, sondern die Amplitudenspannung ist ja quasi nur zu einem beliebig kurzen Zeitpunkt da. Und das heißt, wir haben ein zeitabhängiges Feld, EZ, das hängt von Z logischerweise ab, aber auch von der Zeit. Und das ist die Amplitude, die natürlich vom Ort abhängt, mal den harmonischen Term Cosinus Omega T. Und das kann man ein klein bisschen umschreiben hier, dieses Omega T, indem ich einfach ja, S gleich V mal T nehme, ja, und danach T auflöse und dann für V Beta mal C schreibe. Ja, also Beta ist ja V durch C und dann mal die Lichtgeschwindigkeit. Und dann steht hier jetzt praktisch beides mal ein Z da oben drin. Und dann kann ich eine effektive Beschleunigungsspannung ausrechnen, die das Zeichen wirklich sieht. Ja. Und das ist dann einfach hier diese zeitabhängige, das elektrische Feld muss ich einsetzen, das Integranten. Bekomme also für die effektive Beschleunigungsspannung Integration über eine gewisse Länge, zum Beispiel die Zellenlänge, und dann eben hier über die Amplitude mal dieser Cosinus-Term. Und die Folge ist, dass wir das Teilchen eben weniger Spannung sieht als die Amplitudenspannung, damit auch der Energiegewinn geringer ist. Und das A steht einfach für Acceleration, im Gegensatz zum U0 zur Amplitude. Und man kann sich das auch anschaulich, wie gesagt, vorstellen. Wenn das Teilchen in den Spalt eintritt, dann ist das Feld zum Beispiel erst so groß. Wenn das Teilchen in der Spaltmitte ist, ist das Feld so groß. Und wenn es wieder austritt, hat es wieder abgenommen auf diesen Wert. Ja, und dann ist klar, dass irgendwo ein mittlerer Wert daraus kommen wird. Ja, und dieser mittlere Wert, der hat wichtige Größe, wenn wir gleich sehen werden. Das ist nämlich so ein Laufzeitfaktor, beziehungsweise genauer gesagt, der Laufzeitfaktor ist das Verhältnis aus der effektiven Beschleunigungsspannung und der Amplitudenspannung. Das heißt gewissermaßen der Bruchteil, den das Teilchen an Spannung eigentlich sieht, aufgrund seiner Laufzeit, die es für den Spalt braucht. Ja, und jetzt ist es einfach nur die beiden Formeln hier eingesetzt. Ja? Einmal die Spannung, die effektive Spannung und hier die Amplitudenspannung. Und der Wert ist immer kleiner als 1. Ja? 1 wäre nur für einen instantanen Durchflug, also unendlich schnell. Also nicht mal Lichtgeschwindigkeit würde reichen, ja? Sondern es müsste unendlich schnell sein. Dann würde genau es auf Faktor 1 rauskommen. Und der Gradient EA ist jetzt eben nichts anderes als diese Beschleunigungsspannung, die effektive, geteilt durch die Länge in Volt pro Meter oder Megavolt pro Meter. So, genau. Und jetzt wollen wir mal einen Laufzeitfaktor ausrechnen. Das ist für reale Resonatoren nicht ganz trivial. Das macht man in der Regel heutzutage numerisch. Aber für einen sehr einfachen Fall kann man das tatsächlich ausrechnen. Und zwar genau für diese Zylinderresonator. Wir haben also hier einen Resonator. Hier ist Z. Und in der Grundmode, die ich jetzt gezeigt hatte, aber ich schreibe es mal hin, das ist die TM010-Mode. Es hat eine sehr einfache Feldverteilung. Das Feld ist auf der Achse nämlich konstant und nimmt nach außen langsam ab. Ja, und hier muss es natürlich an den Rändern muss es 0 sein, wegen der Randbedingungen, weil es ja parallel zu den Wänden dann wäre. So, das heißt, es gibt irgendwie eine radiale Abhängigkeit natürlich, ja, aber wenn er sich auf der Achse befindet, ist das Feld konstant. Ich habe hier natürlich keine Löcher, wo der Strahl eigentlich durchfliegen müsste, weil dann würde das Feld schon so verzerrt werden, dass es analytisch nicht mehr zu berechnen ist, exakt. Deswegen sagen wir einfach, wir wollen den Laufzeitfaktor von diesem geschlossenen Resonator ausrechnen. Und das Feld, das hat eine ganz einfache Form natürlich, ja, wenn ich das betrachte. Das sieht nämlich so aus. Das ist aber eine Rechteckfunktion. So. Okay. Und dann können wir also erstmal, wir wollen jetzt endlich erstmal die zeitabhängige Spannung ausrechnen. Und was wir jetzt machen, das Ganze hat also die Länge L und wir machen Folgendes, wir integrieren aber jetzt nicht von 0 bis L, sondern aus rechentechnischen Vorteilen von minus L halbe bis plus L halbe, das ist einfacher. So, über E0 mal E hoch I Omega T. dz, da steht jetzt noch kein z drin, aber dann soll nicht meine stören, ja, das kommt gleich rein. Das E0 ist gerade das Feld hier, ja, das ist also E0 hier. Ja? Das ist wie gesagt konstant, hat keine z-Abhängigkeit, aber es hat eben eine zeitliche Abhängigkeit, das heißt, der Pegel hier, der ändert ständig mit der Sinusverlauf entsprechend, ja, oder dem Kosinusverlauf. Deswegen ist es E hoch I Omega T. So. Und das kann man klein ein bisschen umstellen, von minus L halbe bis plus L halbe E0. Und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, als was ich eben schon gemacht hatte, nämlich hier statt dieses Omega T schreibe ich Omega Z durch Beta C. Also E hoch I Omega Z durch Beta C. So. DZ. Da kommt das dz da rein mit dem z hier. Und das kann man leicht integrieren. E-Funktion kann man generell relativ leicht integrieren. Ja. E0 ist natürlich unberührt von der Integration. Und jetzt muss ich nur hier oben das runterholen, Beta c durch I Omega. Und übrig bleibt einfach nur die E-Funktion wieder. Ja. Also E hoch I Omega Z durch Beta C in den Grenzen von minus L halbe bis plus L halbe. Sie dürfen noch gerne was fragen, wenn Sie was verstanden haben natürlich. Ja? Soweit klar? Okay. Gleich E0. Und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, als noch hier das mit L erweitern. Beta C mal L durch I Omega mal L. Und schreibe noch explizit hin E hoch I Omega L durch Beta C. Und deshalb noch, ja, um einsetzen hier, minus E hoch minus I Omega L durch 2 Beta C. Ja. So, ich habe einfach nur eine E-Funktion hier die Grenzen eingesetzt. Okay, und jetzt macht man noch Folgendes. Ich definiere eine neue Variable, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Und zwar x soll sein Omega L durch 2 Beta C. Ja. Das da. Und dann steht hier UA gleich E0 mal. Und jetzt steht hier ja 2x müsste das sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wenn x das da ist, dann ich müsste da stehen 1 durch 2 i, nee, 1 durch ix mal. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Also wir müssen noch einen Zwischenschritt machen. Genau, es gilt weiterhin, das sollten Sie wahrscheinlich wissen, Sinus x ist e hoch ix minus e hoch minus ix durch 2i. Ja? Den Zusammenhang kennen Sie. Okay, genau, und wenn ich jetzt das ein das hier nehme, dann sehe ich also, es bleibt quasi dieses 1 durch 2i, das steht ja da unten. Und dann steht hier im Endeffekt Sinus von Omega L durch 2 Beta C durch Omega L durch 2 Beta C. Ich habe nur noch für das x noch wieder zurück ausgeschrieben in das hier. Warum kommt gleich? Okay. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Wir wollen das ausrechnen für den Fall, dass Beta gleich 1 ist für Lichtgeschwindigkeit. So, das heißt, das gibt dann E0 brauche ich auch immer noch hier. So. Und, Entschuldigung, L habe ich auch vergessen. So. Also E0 L wäre quasi meine Amplitudenspannung. Ja. Und das ist der Term, in dem sozusagen die Zeitabhängigkeit drinsteckt, die Durchflugszeit. So, gleich, und jetzt kommt E0 L mal Sinus von Omega L durch 2C durch Omega L durch 2C. So. Jetzt kann ich noch Folgendes machen. Weitere Annahme, um das jetzt zu vereinfachen. Ich sage also, die Länge von diesem Ding hier soll genau Beta Lambda halbe sein. Sodass die Durchflugszeit genau einer halben Hochfrequenzperiode entspricht, wie bei einem Videoröhrbeschleuniger. Also L gleich Beta Lambda halbe gleich Lambda halbe, ja, weil ja Beta gleich 1 ist. Okay, für die Länge L gilt also C mal T halbe, durch halbe Durchflugs, also halbe Periodendauer. Geschwindigkeit ist C, das ist C durch 2F, ja. T ist 1 durch F. Und das kann ich noch anders schreiben, nämlich als C durch 2F. Omega gleich 2πf, also ist f Omega durch 2π, steht so Omega und da oben noch ein 2π, 40 raus, bleibt C mal Pi durch Omega stehen. So. Okay. Wenn ich das dann für die Länge einsetze, dann bekomme ich, dass T oder der Laufzeitfaktor dann im Endeffekt, der Laufzeitfaktor ist ja gerade das, der Term hier, ja, ohne dieses hier. Sinus von Pi halbe durch Pi halbe ist. So. Kann man noch den Sinus von Pi halbe ausrechnen. Da kommt dann raus, das Ergebnis 2 durch Pi als Zahlenwert. 2 durch Pi ist also ungefähr 2 Drittel. Also was wie ungefähr 0,65. Das heißt also in dem Fall, dass wir Teilchen haben mit Lichtgeschwindigkeit, die sich durch die Pillbox bewegen, die eine Länge von genau bei der Lambda halbe haben, sehen die Teilchen nur etwa 2 Drittel der Amplitudenspannung. Der Rest geht verloren, weil eben das Feld sich während dem Durchflug auf- und abbaut. Aber es ist noch was Interessantes, diese Funktion hier, die kennen Sie wahrscheinlich, auch schon mal gesehen. Wenn Sie die Funktion plotten, dann sieht die so aus. Sinus x durch x, das ist die Fourier-transformierte von einer Rechteckfunktion. Also wenn Sie eine Rechteckfunktion haben und machen daraus so Fourier-transformierte, kriegen Sie die Funktion Sinus x durch x. Und das entspricht genau der Feldverteilung davon. So, jetzt kann man natürlich auch den Laufzeitfaktor plotten. Das macht man aber dann nicht mal in der Regel mit der Hand, sondern man macht das dann numerisch, weil eben für kleinere Teilchengeschwindigkeiten und für Fellverteilungen, die nicht mehr so schön rechteckig sind, ja, sondern reale Verteilungen, das relativ schwer zu berechnen ist. Und dann sieht es so aus. Sie haben zum Beispiel hier eine Verteilungsfunktion, und zwar war es ja eben so, wir haben eben eine Zahl rausbekommen. In Wirklichkeit ist aber der Laufzeitfaktor eine Funktion von der Teilchengeschwindigkeit. Das heißt also, wenn Sie einen Resonator haben, dann ist der optimiert für eine ganz bestimmte Teilchengeschwindigkeit, für den die Teilchen die maximale Spannung sehen. Wenn die Teilchen zu langsam oder zu schnell sind, dann werden sie jetzt auch noch beschleunigt, aber nicht mehr so stark, weil der Laufzeitfaktor absinkt dann. Und das sieht man entsprechend hier. Es sind verschiedene Laufzeitfaktoren als Funktion dargestellt. Und das sieht man also zum Beispiel hier, die Teilchen, also das sind alles Resonatoren, die für 20% Lichtgeschwindigkeit optimiert sind. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel für so einen Dreispalter hier nur 10% hätten, die halbe Geschwindigkeit, da würden die Teilchen praktisch gar nicht mehr beschleunigt werden. Ja? Der Laufzeitfaktor ist kleiner als 0,1. Und wenn sie oberhalb von 0,4 sind, dann genauso. Dazwischen allerdings werden die Teilchen entsprechend mit diesem Bruchteil der Amplitudenspannung beschleunigt. Und was man auch noch sieht, je mehr Spalte man hat, desto schmaler wird der Laufzeitfaktor. Ja, das liegt einfach daran, dass wenn Sie mit der falschen Geschwindigkeit einschießen, dann hat das Teilchen natürlich im nächsten Spalt erst recht die falsche Geschwindigkeit, weil der Laufzeitfaktor im ersten schon falsch war oder zu niedrig war. Dann ist es im zweiten noch falscher. Und dann addiert sich das langsam, dieser Effekt, sodass also nur Teilchen, die möglichst nah an der richtigen Geschwindigkeit liegen, auch wirklich die maximale Spannung sehen. Und ja, und wenn ich jetzt also einen 20-Spalter hätte, dann ist es fast eine Delta-Funktion. Da muss man also schon mit 1% genau in der Geschwindigkeit einschießen. Und wenn man jetzt einen Beschleuniger hat, der aus vielen Resonatoren besteht, ja, ist nicht aus. Zum Beispiel hier 250 Resonatoren, dann ist es so, dass man nicht für jeden Resonator die Geschwindigkeit optimiert, das heißt, ich müsste 250 verschiedene Resonatoren designen, sondern ich nehme dann teilweise eher kurze Resonatoren, zumindest bei höheren Energien, und da die dann einen relativ breiten Laufzeitfaktor haben mit 2 oder 3 Spalten, kann ich mehrere oder sogar viele Resonatoren identisch bauen und trotzdem werden sie alle noch akzeptabel beschleunigt. Ja, das sieht man hier. Hier ist also der Laufzeitfaktor aufgetragen gegen die Kavitätennummer. Und dann sieht man offensichtlich, das sind lauter aneinandergereihte Funktionen vom Laufzeitfaktor. Ja, man fängt also hier an und dann irgendwann geht es auf ein Maß runter, das nicht mehr akzeptabel ist von der Effizienz. Und dann fängt man mit einer neuen Kavitätengruppe an für eine höhere Teilchengeschwindigkeit, die dann mit der man am Anfang zu langsam einschießt. Dann werden die Teilchen beschleunigt, irgendwann erreichen sie ihre optimale Teilchengeschwindigkeit, dann sind sie zu schnell, dann geht es wieder runter und so gibt es da verschiedene Gruppen. Ja, und das hat ein gewisser Aufwand, dann das immer alles so zu arrangieren, dass man immer, also im Endeffekt die Kosten minimiert, deutlich gesagt. Minimale Anzahl von Kavitäten. Und hier sieht man entsprechend dann den Energiegewinn. Und das ist die effektive Spannung. Ja? Effektive Spannung, da geht natürlich genau die Form des Laufzeitfaktors ein. Multipliziert mit der Amplitudenspannung, die durchaus verschieden sein kann, natürlich für verschiedene Arten von Kavitäten. So, dann habe ich vorhin schon das Wort Oberflächenwiderstand erwähnt. Wenn wir Gleichstrom haben und schicken diesen Strom durch einen Leiter, dann fließt der Strom homogen durch diesen Leiter. Und wir können entsprechend einen optischen Widerstand definieren aus der Querschnittsfläche des Leiters und der Länge und dem spezifischen Widerstand. Bei hohen Frequenzen oder generell bei Wechselstrom ist es aber so, dass aufgrund von einem Selbstinduktionseffekt die Stromdichte herausgedrängt wird und der Strom nicht mehr homogen über die Leiterquerschnitt fließt. Und dieser Effekt ist als Skin-Effekt benannt oder bekannt, weil bei hohen Frequenzen diese Schicht sehr dünn ist, wie eine Haut, also sogar wie eine sehr dünne Haut. Und man kann entsprechend also eine Skin-Tiefe definieren, in der dieser Strom dann fließt. Und die hängt im Wesentlichen ab von Omega hoch minus 1/2. Das heißt, je höher die Frequenz, desto dünner wird diese Schichtdicke, desto mehr wird der Strom rausgedrängt. Und von der Leitfähigkeit. Und wenn man mal so Kupfer nimmt und Frequenzen von 350 MHz, dann kommt das Skintiefen raus von 3,5 Mikrometer. Also der Strom fließt wirklich nur in einer sehr dünnen Schicht. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kabel hätte und wollte Leistung mit 100 MHz oder 300 MHz transportieren, dann macht es keinen Sinn, so ein dickes Kabel zu nehmen, ja? Sondern ganz viele dünne Kabel. Das ist übrigens auch der Grund, warum Lautsprecherkabel nicht ein dickes Kabel sind, sondern viele kleine, dünne Kabel. Weil die Töne sind ja modulierte Wechselströme letztendlich, bis 20 kHz, und da hat man schon einen merkbaren Skin-Effekt. So, man kann jetzt auch ausrechnen, wie die Stromdichte sich verhält als Funktion von der Eindringtiefe. Und in vielen Büchern steht einfach drin, dass die einfach exponentiell abfällt. Das ist nicht ganz richtig. Tatsächlich ist es so, dass sie von hier oben, also hier ist Vakuum quasi und hier ist das Metall. Man hat irgendwie hier ein J0, ja, an der Oberfläche, und dann sinkt es auch praktisch exponentiell ab. Aber es gibt so einen Überschwinger. Es geht also ins Negative hier rein. Negativ heißt, der Strom fließt in die entgegengesetzte Richtung plötzlich. Und dann geht es wieder hoch. Also das ist jetzt nicht so richtig dargestellt. In Wirklichkeit, wenn man das ganz exakt darstellen wollte oder wenn man es vielleicht logarithmisch darstellen würde, dann würde man also sehen, dass es eher so aussieht. Also eine exponentielle Abnahme mit einem überlagerten Kosinus. Ja. Und jetzt die einhüllende, das ist eine E-Funktion. Und was man auch oft sagt, ist, dass es eine effektive Schichtdicke gibt, von der man annehmen kann, dass der Strom sozusagen komplett homogen mit dieser schichtigen Delta fließt. Das ist Skintiefe. Tatsächlich fließt aber auch Strom natürlich hier drin und hier entsprechend ein bisschen weniger. Aber wenn ich es integrieren würde, ja, man, das Integrieren ist klar, das ist ja trivial, wenn ich das, diese rote Kurve integriere oder zumindest den Absolutbetrag integrieren würde, ja, weil für die Verluste ist es ja egal, ob der Strom vorwärts oder rückwärts fließt, dann wäre diese Kurve hier, also diese Funktion hier integriert, exakt, das Integral exakt genauso groß wie diese Fläche hier. Ja, und deswegen kann man auch wirklich sagen, beim Skin-Effekt, beim Skin-Effekt fließt der Strom in der äquivalenten Schichtdicke, ja, was die Verluste letztendlich angeht. Und hier sieht man einfach nochmal, wie die Skin-Tiefe entsprechend abnimmt mit der Frequenz. Ja. Also so bei 100 Hertz, ja, also sagen wir so grob Wechselstrom bei uns hier, ja, Da hat man eine Skintiefe von, naja, immerhin nur noch in der Größenordnung 0,1 mm. Also deswegen, ja.
Entschuldigung, aber vielleicht habe ich das jetzt auch nicht ganz so gesagt, dass das Integral effektiv tatsächlich 0 wäre, wenn man es über den ganzen...
Nicht null.
Ach so.
Also, nicht null, sondern ich habe gesagt, wenn ich den Absolutwert von dieser Funktion hier auftragen würde, oder hier quasi in Absolut vorne dran schreiben würde, oder Betrag, und dann die Kurve integrieren von 0 bis unendlich, dann würde genau die gleiche Fläche rauskommen wie die hier. Das heißt, der gesamte Strom fließt natürlich verteilt hier, theoretisch, weil die E-Funktion nimmt ja nie ab auf 0 vom Prinzip, ja. Kann ich aber auch sagen, dass das von den Verlusten her, weil diese Stromdichte macht ja Verluste, diese Stromdichte ist äquivalent einer, oder dieser Strom hier ist äquivalent zu einem homogenen Strom, der in der Spitze einer Schichttiefe Delta, der auch genau hier in diesem E-Faktor oben in der Exponenten auftaucht. Das heißt es. Weil es ist natürlich einfacher, was zu rechnen, wenn ich hier ein Rechteck einfach annehme. Auch wenn es in der Realität so ist, aber für die Verlustleistung spielt das keine Rolle. Ja, weil in der Glühbirne ist es ja auch egal, ob der Strom mal so oder mal so fließt. Entscheidend ist nur, dass er da fließt. So, und jetzt kann ich einen Oberflächenwiderstand definieren. Und zwar definiert man den bei den normalleitenden Strukturen über 1 durch Sigma und Delta. Also Sigma ist eben die Skintiefe. Und Delta ist die Leitfähigkeit. Das heißt, wenn ich die Frequenz kenne und die Leitfähigkeit, dann kann ich sofort das Delta ausrechnen. Und wenn ich mit dem Sigma kann ich entsprechend mit dem Delta das RS ausrechnen. Und wenn ich da Zahlenwerte einsetze, sagen wir mal über so Frequenzen, 100 MHz, 300 MHz, dann kommen da Werte raus, die liegen im Bereich von Milliohm. Und wichtig ist natürlich, weil hier steht 1 durch Delta für den Oberflächenwiderstand. Delta ging aber mit Omega hoch minus 1/2, also geht der Oberflächenwiderstand mit Omega hoch 1/2. Das heißt, er steigt mit der Wurzel aus der Frequenz an. Ist auch anschaulich klar, dass er ansteigen muss mit der Frequenz, weil die Schichtdicke wird ja immer kleiner. Und wir haben leider Querschnitt, wenn der leider Querschnitt abnimmt, steigt der Widerstand an. Ja, und zwar in dem Maße, wie der leider Querschnitt eben kleiner wird, und der wird eben kleiner mit der Wurzel aus der Frequenz, oder 1 durch Wurzel aus der Frequenz. Und für Kupfer sieht man das mal hier, Oberflächenwiderstand in Milliohm gegen die Frequenz, ja. Da sieht man also eben, das liegt im Bereich von einigen Milliohm typischerweise. Dieser Oberflächenwiderstand ist unabhängig von den Dimensionen. Das ist also eine dimensionslose Größe, also nicht ganz, natürlich hat nicht einer oben, aber er ist nicht abhängig von irgendwelchen Geometrieparametern, sondern es ist ein Parameter wie der Oberflächenwiderstand, wie der spezifische Widerstand oder die Leitfähigkeit. Das kann man relativ einfach sehen, indem man einfach mal so einen kleinen Block aus dem Material nimmt, hier, wo der Strom durchfließt. Und wir haben hier die schichtige Delta, der Strom fließt also in diese Richtung hier. Und dann haben wir gewissermaßen einen gewissen Querschnitt. Der hat die Breite x und der Strompfad soll die Länge y haben hier. Dann ist rein nach dem Ohmschen Gesetz der Widerstand, rho, spezifischer Widerstand, mal die Länge durch den Querschnitt. Und jetzt bilde ich vom Prinzip davon, mache ich einen Grenzübergang für Delta x gegen 0 und Delta y gegen 0, wobei eben a gerade x mal Delta ist. Ja? Und die Länge l ist y. Ja, und in dem Limes wird eben der Widerstand dann 1 durch Sigma Delta, der Oberflächenwiderstand. So, wenn ich jetzt bei der Superleitung Cooper-Paare betrachten, dann wissen wir, Cooper-Paare machen keine Streuverluste, das heißt, die können den Strom ladungsfrei transportieren. Wir haben aber das letzte Mal auch gesehen, dass nicht alle Elektronen zu Cooper-Paaren kondensiert sind. Dass also immer noch Elektronen da sind in der Nähe der Fermi-Kante, außer bei T gleich 0, die potenziell streuen könnten, Verlust machen. Warum machen sie trotzdem keine Verluste? Warum tritt also Superleitung praktisch schon ein, wenn ein Cooper-Paar sich gebildet hat? Der Grund, den kann man sich relativ anschaulich machen. Ich habe zwei Fraktionen von Leitern und ich kann das mir wie eine Parallelschaltung vorstellen. Einmal die Cooper-Paare, die keinen Widerstand haben, und einmal die normalleitenden Elektronen, die vom Prinzip einen Widerstand hätten. So, was passiert aber jetzt, wenn ich das parallel mache, wo fließt der ganze Strom drüber? Der fließt natürlich zum größten Teil oder zu dem Teil, wo der kleinere Widerstand ist. Und wenn der Widerstand 0 ist, dann fließt der ganze Strom da drüber. Das heißt, es fließt gar kein Strom über die Elektronen, die nicht gepaart sind und die sich an der Nähe der Fermi-Kante befinden. Das ist so ein London'sche Zwei-Flüssigkeiten-Modell. Allerdings, das gilt nur für Gleichstrom. Im Falle von Wechselstrom sieht die Sache ein bisschen anders aus und da gibt es eben trotzdem Verluste. Und die können wir mal gleich mal abschätzen, wie die sind. Und zwar, die Cooper-Paare sind wie gesagt verlustfrei. Und 99% der Elektronen im Leiter sind eh verlustfrei, weil sie ja keine freien Plätze finden nach den Stößen in diesem Fermi-See. Nur die wenigen Elektronen, oder die Elektronen, die in der Nähe der Fermi-Kante nicht gebunden sind, die könnten eben Verluste machen. So, jetzt haben die Cooper-Paare eine gewisse Trägheit, die haben ja eine Masse, die haben die zweifache Elektronenmasse. Und die müssen natürlich in diesen Wechselfeldern beschleunigt werden, hin und her. Das tun sie auch, aber es gibt immer eine gewisse Verzögerung zwischen der Feldwirkung und der Beschleunigung. Das heißt, die sind nicht exakt in Phase, sondern aufgrund der Trägheit hinken die immer dem Feld ein bisschen hinterher. Je schwerer diese Cooper-Paare wären, desto größer wird dieser Effekt. Und die Folge ist, dass tatsächlich elektromagnetische Felder, und zwar elektrische Felder in den Leiter eindringen können und damit die normalleitenden Elektronen tatsächlich beschleunigen können. Das heißt, die normalleitenden, nicht gebundenen Elektronen, die sehen plötzlich elektromagnetische Felder, und zwar umso mehr, je höher die Frequenz ist. Das heißt, die erwarten natürlich einen Widerstand, der auch irgendwie mit der Frequenz ansteigen wird.
Ja? Ja. Das heißt, für einen Einschaltvorgang wäre sozusagen dieses Argument mit dem Zwei-Flüssigkeiten auch nicht gültig. Das heißt, das ist sozusagen kein...
Ganz exakt nicht, ja. Wobei, das ist schon richtig, ja. Wobei in der Regel ist es so, dass Einschaltvorgänge, also sind in der Regel, also es gibt auch schnelle Einschaltvorgänge, aber ich sage mal, wenn ich jetzt einen ganz normalen LC-Kreis hätte oder LCR-Kreis habe, dann sind die typischen Einschaltvorgänge, die liegen im Bereich von Mikrosekunden bis Millisekunden und da sind also die eigentlichen Frequenzen, die liegen ja viel höher oder die Zeitkonstanten sind viel kleiner von denen bei der Hochfrequenz. Aber im Prinzip haben Sie schon recht, ja. So. Okay, das mache ich aber lieber in der Tafel. Also wir wollen mit einem sehr phänomenologischen Ansatz mit 4 Zeilen gucken, von was dieser Oberflächenwiderstand abhängt bei der Superleitung. Also, wir gehen mal davon aus, dass wir ein Magnetfeld an der Oberfläche haben. Das hängt natürlich von der Zeit ab. Wir gehen immer von harmonischen Zeitabhängigkeiten aus. Das heißt, wir haben irgendeine Amplitude mal e hoch i Omega t. So. Jetzt kann man eine Wechselgleichung bemühen, nämlich folgende: Rotation von e. dA gleich, und jetzt nehme ich den Stokeschen Satz, ein Integral edl. So. Rotation von e ist aber nichts anderes als μ0 minus μ0 mal h Punkt. Ja? Okay, Entschuldigung, da fehlt noch was, genau. Und dann noch das Integral dA. So. Genau, so. Und dann, das aber wiederum ist nichts anderes als die Induktionsspannung. Ja? Also das ist ja normal im Wechselgleich mit Rotation B ist minus B Punkt, das ist das Induktionsgesetz. So, oder hier das gleiche, Leiterschleife einmal rum, haben Sie Induktionsspannung. Ist also nichts anderes als minus Phi Punkt. Und das ist proportional zu irgendeinem induzierten elektrischen Feld damit. So. Dieses induzierte elektrische Feld ist aber proportional zu, wissen wir ja, dH nach dt. Ja? So. H wiederum ist aber nichts, ist aber wieder proportional zu e hoch i Omega t. Also ist es proportional sowas, wenn ich hier ableite, kriege ich ein Omega runtergezogen. Also ist das E induziert proportional zu Omega mal H. So. So, okay. Dann werden also durch diese elektrischen Felder natürlich, die die Elektronen dann sehen, auch Ströme angeregt. Und diese Ströme, die induziert werden dadurch, die sind proportional zu der Dichte der nicht gepaarten Elektronen und proportional zu diesen elektrischen Feldern. Oh, und damit proportional zur Elektronendichte und Omega und H. So, die Leistung, die jetzt dissipiert wird, die ist natürlich proportional, wir kennen P ist U mal I, zu den induzierten Strömen und zu den induzierten elektrischen Feldern, in denen dann letztendlich die Spannung drinsteckt, die induzierte. So. Und damit, das hier war ja proportional zu Omega H, das ist proportional zu N Omega H, kommt also raus, dass die Verlustleistung proportional ist zur Dichte der normal leitenden Elektronen, Omega Quadrat H Quadrat. Das hier zum Beispiel, das ist immer das, das ist auch bei der Statik, ist es auch so, ja? Also Energien und Verlustleistungen sind immer quadratisch mit den Feldern. Nur hier, die Frequenzabhängigkeit ist jetzt eine andere gegenüber dem Skin-Effekt. Hier steht also nicht die Wurzel aus Omega drin, sondern es steht Omega Quadrat drin. Das heißt, die Verlustleistung steigt wesentlich schneller bei der Superleitung an, als bei der Normalleitung mit der Frequenz. Und das kann man auch noch ein bisschen anders schreiben. Denn dieses N von NN, also Dichte der normalleitenden Elektronen, die hängt von der Temperatur ab. Ja, also nur bei kritischen Temperaturen haben wir sozusagen die maximale Dichte und dann gegen T für T gegen 0 nimmt die gegen 0 ab. Von den nicht gebundenen Elektronen um die Fermi-Kante rum. Dann sind alle nicht gebundenen Elektronen als Cooper-Paare kondensiert. Und es nimmt exponentiell ab in der Temperatur. Das heißt, es ist sowas wie Omega Quadrat H Quadrat mal ein Exponentialterm, in dem sowas drinsteht wie minus Delta, das ist die Energielücke, durch K mal T. So. Und jetzt erwarten wir Folgendes, abgesehen davon, dass natürlich die Verlustleistung mit dem Feld steigt, aber das erwarten wir eh, weil höhere Felder bedeuten mehr Verluste, steigt mit höherer Frequenz an und tiefer werdender Temperatur sinken die Verluste. So. Und das kann man dann auch explizit nochmal hinschreiben, also das, was ich eben gesagt habe hier, ja, das ist die Dichte der normal leitenden Elektronen. Und jetzt ist es so, dass eben die Verlustleistung ist proportional zu eben h Quadrat und natürlich zu dem Oberflächenwiderstand. Jetzt kann ich das quasi auflösen nach dem Oberflächenwiderstand, der ist dann proportional zur Verlustleistung durch h Quadrat. Und wenn ich jetzt das da einsetze, von der, was ich eben als Ergebnis rausbekommen habe, hier mit Omega Quadrat mal h Quadrat, dann fällt das h Quadrat hier natürlich raus, ja, das da. Und es bleibt stehen, irgendeine Konstante mal Omega Quadrat mal diesen Exponentialterm. Ja. Und das muss natürlich jetzt unabhängig sein von irgendwelchen Feldpegeln, dieser Oberflächenwiderstand. Und wenn ich das ausrechne hier, das kann man tun im Rahmen der BCS-Theorie, dann kommt der Term raus für Niob zum Beispiel. Ja. Das heißt, da stehen natürlich Materialkonstanten drin hier, entsprechende Energielücke und das KB ist mit reingerechnet. Und hier in dem A, da gehen also auch Materialkonstanten für das Niob ein. Das heißt, jedes andere Material hat andere Werte. Aber für Niob, das Hauptmaterial für Resonatoren, kommt dann diese Formel raus für den Oberflächenwiderstand. Das ist also eine wesentlich komplexere Abhängigkeit als bei der Normalleitung mit dem Skin-Effekt. Ja, das ist also sowas wie 210⁻⁴ und dann 1 durch T, wo das herkommt, haben wir noch nicht geklärt. Dann mal die Frequenz durch 1,5 hoch 2, wobei man die Frequenz in dem Fall die Formel in Gigahertz eingibt, mal E hoch minus diesen Term da. Ja, und das hier, das habe ich jetzt nicht erläutert, jetzt ist relativ kompliziert, warum das da noch zusätzlich noch ein Zusatzterm reinkommt. Das hat was zu tun mit der freien Weglänge der Elektronen, der streuenden Elektronen. Und tatsächlich ist es so, dass der Oberflächenwiderstand umso kleiner ist, je schlechter der Leiter ist eigentlich. Ja, so ähnlich war es auch schon mal bei der Superleitung generell. Also schlechtere Leiter werden tendenziell eher Superleiter. Und hier ist es auch so, da geht also aufgrund der, weil die freie Weglänge da eingeht, haben eben schlechtere Leiter, haben eine Größe, haben eine kürzere freie Weglänge für die Elektronen, bevor sie stoßen. Und da geht eben das T ein, weil da die Vibrationen natürlich eine Rolle spielen, wann die Elektronen rausgestreut werden. So, wenn man jetzt hier Werte für einsetzt, dann kommt da was anderes raus als bei der Normalleitung natürlich. Da kommt was raus, statt hier im Bereich von ein paar Milliohm, kommt was raus im Bereich von Nanoohm. Ja, das heißt also, tendenziell irgendwas um die 5 Größenordnung geringerer Oberflächenwiderstand bei der Superleitung. Ja, nicht verlustfrei, aber wesentlich geringer. Und wenn man das mal aufträgt, zum Beispiel die Frequenz- und Temperaturabhängigkeit, da ist also hier aufgetragen der Oberflächenwiderstand in Nanoohm gegen die Frequenz in Gigahertz. Und dann sieht man also, wie die natürlich hier ansteigt, das ist immer der quadratische Verlauf. Und das Ganze für verschiedene Temperaturen. Ja, dann sieht man ganz klar, es gibt eine extrem starke Temperaturabhängigkeit wegen diesem Exponentialterm für T gegen 0. Ja, sieht man also hier, zum Beispiel bei 1 Gigahertz, ja, da wären wir also hier bei 400 und bei 1 Gigahertz ist man hier unten irgendwo fast nahe 0 schon, ja, bei der gleichen Frequenz. Deswegen geht man bei hohen Frequenzen zu kleinen Temperaturen, zu superfluidem Helium, typischerweise so 1,8 bis 2 Kelvin. Das ist ökonomisch sinnvoller, auch wenn der Wirkungsgrad von einem Kältesystem nochmal schlechter ist. Ja, und hier ist der Oberflächenwiderstand gegen die Temperatur aufgetragen, ja, und da sieht man eben diese starke Abhängigkeit hier, ja, das ist genau dieser Exponentialterm. Und bei kleinen Frequenzen, so um die 100 MHz, da wird normal kein Mensch 2 Kelvin Betrieb machen, sondern ganz normales 4 Kelvin. So, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wir haben elektromagnetische Felder in so einem Hohlraum und die sind assoziiert mit gespeicherter Energie. Ich denke, Sie wissen aus der Elektrodynamik, dass die gespeicherte Energie von Feldern gerechnet werden kann über ein Volumenintegral mit dem Quadrat der jeweiligen Felder. Eben 1 durch μ 0 mal das Integral über h Quadrat oder 1 halb Epsilon mal das Integral über e Quadrat. Und wenn man mal annimmt, dass man ein Kubikmeter Feldvolumen hätte mit einem homogenen E-Feld, ja, okay, homogenes E-Feld geht natürlich nicht so ohne weiteres, aber nehmen wir, das wäre so, dann käme da eine Energie raus, eine gespeicherte von ein paar Joule. Ja, 4,4 Joule wären das. Also relativ kleine Energiedichten. Im Vergleich zu Magnetfeldern, so mit 10 Tesla, da stecken viele Megajoules drin in einem Kubikmeter. Dann haben wir die Verlustleistung, weil das ist für uns ja letztendlich wichtig, für den Betrieb von einem Resonator, weil wir diese Verlustleistung ja wegkühlen müssen. Und zuerst machen wir eine Leistungsdichte, also die dp nach dA. Das ist der Oberflächenwiderstand mal das Quadrat des Magnetfeldes an der jeweiligen Stelle. Und wenn ich dann die Gesamtverlustleistung haben möchte, muss ich halt natürlich über diesen Term hier, über die gesamte Oberfläche des Resonators integrieren. Und da ist natürlich dann das Magnetfeld ortsabhängig. Und da steckt natürlich jetzt in der Verlustleistung explizit der Oberflächenwiderstand drin. Und genau deswegen ist die Verlustleistung bei Superleitenkavitäten so viel, viel geringer als bei Normalleitenkavitäten. Ja, also wie gesagt, typischerweise 10 bis 100.000 Mal. So, jetzt muss ich doch mal schnell das hier einschalten. Hoffentlich gibt es keinen Vorführeffekt. Vorhin habe ich es noch probiert in der Halle, da ging es. So, wenn wir also einen Resonator haben, der hat seinen Namen daher, dass er resonieren kann gewissermaßen. Ja? Das heißt, ich bringe da irgendwie eine elektromagnetische Welle ein. Wie man das macht, das kommt später. Und je nachdem, wie die Frequenz dieser Welle ist, im Vergleich zu den Eigenfrequenzen vom Resonator, schwingt das Feld halt mal besser oder mal schlechter an. Entsprechend wird die Amplitude Frequenzabhängigkeit abhängig sein. Und das kann man also auch auftragen. Hier ist die Amplitude aufgetragen. Das kann Magnetfeldamplitude sein, elektrisches Feld, das ist vollkommen egal erstmal, kann auch eine Spannung sein. Gegen die Frequenzdifferenz von irgendeiner ganz besonderen Frequenz, der Resonanzfrequenz eben. Und wenn Sie davon weit weg sind, ja, dann schwingt der Resonator eben sehr ungern an, die Amplitude ist relativ klein. Und dann, wenn Sie sich dieser Resonanzfrequenz nähern, dann steigt die Amplitude immer mehr an bis zum Maximalwert. Und wenn Sie dann über der Frequenz drüber liegen, dann sinkt die wieder ab. Und diese Kurve, die wird jetzt schon mal in der Lorentz-Kurve beschrieben. Und ist eben die Resonanzkurve, die es auch bei mechanischen Systemen eben gibt. Und jetzt gibt es verschiedenartige Definitionen für die Güte, die jetzt ein wichtiges Maß ist für die Breite dieser Resonanzkurve. Also zum einen, man hat hier die Amplitude, sagen wir mal 100%, und dann geht man so weit weg von der Eigenfrequenz, bis man eine Amplitude hat, die um 1 zur Wurzel 2 kleiner ist. Das macht man von beiden Seiten. Und dann kriegt man entsprechend ein Delta F raus, ja, von diesen beiden Punkten hier. Wenn ich jetzt die Frequenz hier, die zentrale Frequenz, teile, geteilt durch dieses Delta F, dann bekomme ich meine Güte. Oder Qualitätsfaktor. Im Englischen heißt es Quality Factor. Und dieses Q, warum das hier Q0 heißt, das wird dann irgendwann später noch klar. Es gibt nämlich mehrere Güten. So, das hier ist eine gemessene Güte, also das ist also nicht nur blanke Theorie, diese schönen Kurven, sondern das ist wirklich so. Wir werden gleich schon mal eine Güte messen. Und es gibt auch noch weitere Definitionen der Güte. Eine bekannte Definition, wirklich, wenn es um Leistungen geht und man was berechnen will, ist diese hier. Die Güte ist im Wesentlichen ein Verhältnis aus der gespeicherten Energie und der Verlustleistung. Das heißt also, je mehr Verlustleistung man hat für gewisse gespeicherte Energie, desto geringer wird die Güte sein. Und typische Werte sind eben so bei normalleitenden Resonatoren zwischen 1000 und 100.000 und bei superleitenden Resonatoren zwischen 10 Millionen und 100 Milliarden, 100 Millionen. 10 Millionen und, nee, was habe ich? 10 Millionen und 10 Milliarden. So, 100 Milliarden. Sind noch 1100 Milliarden. Ja, also in dem Bereich liegen die typischen Güten bei superleitenden Resonatoren. Also entsprechend auch viel höher als bei den normalleitenden Resonatoren. Auch genau deswegen, weil wieder der Oberflächenwiderstand da eingeht. Und wenn ich jetzt nämlich das hier explizit hier die Integrale hinschreibe von der gespeicherten Energie und von der Verlustleistung, dann sehen wir, dass hier steht das Omega und hier steht es im Endeffekt das Integral von der gespeicherten Energie. Ja, das steht im Wesentlichen im Volumenintegral über die Magnetfelder. Und da unten steht halt jetzt der Oberflächenwiderstand drin und das Oberflächenintegral über das Quadrat der Magnetfelder. Und damit sieht man eben sofort, dass die Güte umgekehrt proportional ist zum Oberflächenwiderstand. Je höher der ist, desto kleiner ist die Güte. Weitere Definition der Güte, und diese Definitionen sind alle konsistent, die sind alle identisch. Das heißt, wenn Sie das Zahlenwerte einsetzen, kommt überall das Gleiche raus. Das sind also nicht verschiedene Güten, das ist alles die gleiche Güte, die kann man nur verschiedenartig darstellen. Ausgehend von dem hier, von dem Verhältnis von der gespeicherten Energie zur Verlustleistung, können wir das Omega ein klein bisschen anders schreiben. Ja? Omega ist 2πf und f ist 1 durch die Periodendauer. Dann steht hier unten, hier oben steht also die gespeicherte Energie und da unten steht Periodendauer mal Verlustleistung. Dieser Wert ist aber nichts anderes als die Energie, die pro Hochfrequenzperiode dissipiert wird. Ja? Und dann kann man ein Verhältnis bilden. Es ist also das Verhältnis, also das ist die gespeicherte Energie insgesamt durch die gespeicherte Energie, die verloren geht pro Periode. Und das kann man jetzt auch so ausdrücken, die Güte ist bis auf einen Faktor 2π die Anzahl der Hochfrequenzperioden, die vergehen, bis die Energie dissipiert ist. Damit ist klar, je höher die Güte, desto länger schwingt der Resonator natürlich auch. Ja? So, und das Letzte. Wir haben ein gewisses Volumen, wo die Felder vorhanden sind. Ja? Beim Zylinderresonator wäre es ein Zylinder als Volumen. Ja? Bei anderen Resonatoren ist es etwas anderes, aber wir haben irgendwie einen gewissen Hohlraum. Und dieser Hohlraum oder das Volumen ist V, in dem sich die Felder aufhalten. Dann allerdings ist es so, dass der Strom ja in einer sehr dünnen Schicht fließt und ich kann jetzt diese schichtige Delta vom Skinner-Effekt multiplizieren mit der Oberfläche, habe ich auch ein Volumen. Nämlich das Volumen, in dem der Strom fließt. Und das Verhältnis von diesen beiden Volumina ist die Güte. Bis auf den Faktor der Größenordnung 2. So, und es wird eine Aufgabe geben, Übungsaufgabe, da sollen Sie zum Beispiel diesen geometrischen Faktor von dem Pillebox-Resonator ausrechnen. Ja? So. Okay, dann haben wir also diese Resonanzkurven und die werden sich natürlich unterscheiden, je nachdem, ob wir normale oder supraleitende Resonatoren haben, weil die Güten so unterschiedlich sind. Dann haben wir mal einen Resonator, das soll eine Güte haben von 15.000 und dann kann man ausrechnen, dass bei der Frequenz hier die Resonanzbreite 23 kHz beträgt. Das wäre die rote Kurve. Dann haben wir einen supraleitenden Resonator, gleiche Frequenz, aber eine Güte von 10 hoch 9. Dann kommt eine Resonanzbreite raus von 0,35 Hertz. Das ist die blaue Kurve. Also Sie sehen keine Kurve. Ja? Das liegt aber nur an der Beamer-Auflösung. In Wirklichkeit ist es natürlich eine Resonanzkurve. Und die ist so scharf, dass es als Delta-Funktion erscheint. Wenn Sie jetzt diese Achse hier extrem weit ausdehnen, also um Faktor paar hundert, dann ist das Rote natürlich jetzt, das Parallele ist die Resonanz von der normalleitenden Struktur. Und das ist immer noch eine sehr scharfe Resonanz von der Superleitenden. Ja, und ich sieht mal, das sind nur noch plus minus 100 Hertz hier. Ja. Und das ist zwar einerseits ganz schön, weil diese hohe Güte eben korreliert ist mit geringen Verlusten, aber diese schmale Resonanzkurve hat natürlich auch, bringt Probleme mit sich unter Umständen, weil wenn Sie so einen Resonator betreiben, dann müssen Sie ja, wenn Sie eine gewisse Frequenz haben, und die Frequenz muss ja konstant gehalten werden im Resonator, weil es kann ja jeder Resonator machen, was er will, in Beschleuniger, es gibt einen Master-Oszillator, und alle Resonatoren müssen auf der gleichen Frequenz laufen. Und was passiert aber jetzt, wenn Sie eine Frequenz einkoppeln, eine Hochfrequenzwelle, und der Resonator ändert seine Frequenz selbst, weil er beim Normalleitenden warm wird zum Beispiel, ja, dann sinkt die Frequenz, oder weil bei der Superleitung irgendwas mechanisch anfängt zu schwingen. Ja, bei der Normalleitung ist das nicht das Problem, weil das sind in der Regel ganz langsame Vorgänge und die Resonanz ist breit genug. Bei der Superleitung ist das Problem, dass die Effekte, die zu Frequenzverschiebungen, insbesondere zu schnellen Verschiebungen führen, im Bereich von bis zum Kilohertz etwa, die sind vielleicht in der Größenordnung 10 bis 100 Hertz. Also ein Vielfaches von der Breite der Resonanzkurve. Das heißt, sie liegen plötzlich hier. Wenn sie hier liegen in der Resonanzfrequenz, ja, da schwingt es ja gar nicht mehr. Sie müssen also immer ja hier oben in dem Bereich müssen Sie sitzen. Ziemlich nah am Maximum, damit überhaupt Ihr Resonator gescheit schwingt. Und wenn der Resonator jetzt anfängt so zu wackeln, dann ist es reines Glück, ob mal kurz der über die Resonanz oder über die Verstärkerfrequenz drüber läuft. Ja, so kann man das aber nicht betreiben. Und diese schmalen Resonanzen sind tatsächlich ein Problem für superleitende Strukturen, weil die müssen besonders geregelt werden, dass die auf der konstanten Frequenz laufen. Das kommt aber später. So, jetzt wollte ich nochmal hier das hier zeigen. Ach. Da hinten noch einschalten. So, wer weiß, was ein Netzwerkanalysator ist? Schon mal gehört. Als Netzwerkanalysatoren, das sind sehr schlaue Gerätchen. Die sind Hochfrequenzmessgeräte. Die haben zwei Ports. Aus dem Port kommt eine Hochfrequenzwelle raus. Und gleichzeitig kann dieser Port aber auch eine reflektierte Welle messen. Das heißt, er weiß, wie viel Leistung in die Vorwärtsrichtung kommt und er weiß, wie viel zurückkommt. Und er kann die Phasendifferenz messen von den beiden Wellen. Der zweite Port genauso. Und damit kann ich zum Beispiel Kabeldämpfung ganz einfach messen, indem ich ein Kabel verbinde und dann schaue ich, wie viel hier noch ankommt von der Leistung, die hier vorne rausgekommen ist. Und das kann ich als Funktion der Frequenz darstellen zum Beispiel. Und typischerweise tragen diese Geräte das dann auf als Verhältnis der Leistung im Bild nach einem Logarithmus und das Ganze wird dann in dB dargestellt. Also wenn Sie 0 dB Dämpfung haben von einem Kabel, dann hat das Kabel keine Dämpfung. Ja, weil das heißt dann, dass der Signal, was da ankommt, genau so groß ist wie das da. Wenn Sie ein Kabel haben, was minus 10 dB Dämpfung hat, dann bedeutet das, dass das Kabel 90% verliert unterwegs an Leistung. Ja, weil das der 10er Logarithmus ist, Definition vom dB. So, und was das Gerät jetzt macht, ist folgendes. Wir haben hier einen Resonator. Der ist normalleitend, das ist Aluminium. Eigentlich ist es eine Colaflasche mit Aluminium außenrum, aber das macht gar nichts, geht trotzdem. Dann haben wir ein Kabel, mit dem die Hochfrequenzwelle, die hier vorne rauskommt, in die Flasche eingekoppelt wird. Dann baut sich da drin ein Feld auf. Und zwar macht das Gerät noch Folgendes. Das Gerät gibt also eine gewisse Frequenz raus und ändert dann im nächsten Schritt die Frequenz. Also das heißt, es sweept die Frequenz in einem gewissen Bereich durch, den ich vorgebe. So, ich mache mal Folgendes. Ich weiß nicht genau, wo die Frequenz liegt. Ich hoffe, die liegt nicht so hoch, dass ich das dann wieder messen kann. Dann haben wir das zweite Kabel dran. Dann schauen wir mal. So, okay. Das sieht natürlich schlecht aus. Hat mehr als 1,5 GHz. Mal gucken, Messung. Ja, Scale, Auto-Scale, so. Machen wir Span 100 MHz. Imaging. So. Center Frequenz 1000 MHz. 1100. 1200. 1300, 1400. Okay, da habe ich nicht Pech gehabt. Okay, alles klar. Dann muss ich das nächste Mal zeigen. Sehr schade, dass das Gerät nur bis 1,5 GHz misst. Offensichtlich hat die vielleicht eine höhere Frequenz. Also ich weiß, dass eine Red Bull-Dose 3,5 GHz Frequenz hat. Da geht der Radius ein im Wesentlichen. deswegen habe ich eigentlich erwartet, dass die ein bisschen niedriger liegt. Okay, auf jeden Fall würde man jetzt eigentlich eine schöne Resonanzkurve sehen. Und diese Geräte können sogar die Güte messen, ohne dass ich da hier per Hand da links und rechts jeweils den Abfall zum Abfall von 1.2 gehen muss, sondern ich drücke hier auf den Knopf, der heißt Bandwidth, und dann misst das Gerät die Güte und zeigt mir gleich das Zahlenwert an. Okay, also das ist jetzt sehr schade, ja? Das sind gleich zwei Analysatoren und beide sind gleichen, fast die gleichen, zumindest haben sie die gleiche Frequenz. Also das nächste Mal gibt es dann nochmal Güte, entweder mit einem anderen Analysator oder mit einer anderen Flasche. So, okay. Ja, wie ich schon sagte, Vorführeffekte. Dann eine ganz wichtige Größe ist die sogenannte Impedanz oder Shunt-Impedanz. Und zwar kann jeder dieser Resonatoren, selbst diese Flasche hier, als ein Schwingkreis dargestellt werden. Ja, ein Schwingkreis, also ein RCL-Kreis, besteht ja aus, vereinfacht, so wie Sie es kennen, aus einem ohmschen Widerstand, einer Induktivität und einer Kapazität. Jetzt ist es so, dass natürlich diese Kapazitäten, Induktivitäten, ohmschen Widerstände natürlich irgendwie verteilt sind in so einem Resonator. Sie können aber vom Prinzip immer alle diese einzelnen Kapazitäten zu einer Gesamtkapazität zusammenfassen. Das ist natürlich tatsächlich nicht besonders trivial manchmal, ja? Weil diese Kapazitäten, dann müssen Sie ja wissen, erstens wie groß sie sind, Sie müssen wissen, ob die in Reihe oder parallel zusammenwirken und solche Dinge. Aber es gibt auf jeden Fall eine Gesamtkapazität in so einem Resonator, eine Gesamtinduktivität und einen gesamtohmscher Widerstand. Wenn Sie die alle kennen würden, dann könnten Sie vom Prinzip auch einfach die Resonanzfrequenz direkt ausrechnen natürlich, ja, wie Thomson-Formel. Und dieses Modell, das man jetzt eben immer machen kann, das führt dann eben zu den konzentrierten Elementen. Ja, und bei so einem Zylinderresonator, da ist es noch relativ einfach, zwar ohne jetzt auf Details für die einzelnen Kapazitäten als Wert einzugehen, aber da ist es relativ einfach, nämlich bei der Grundmode, wo das Feld so gerichtet ist, sind diese beiden Endplatten vom Zylinder, das ist die Kapazität, und das Magnetfeld, was so herumgeht, ist die Induktivität von dem Rohr praktisch. Ja? Auf jeden Fall kann ich immer sowas als Ersatzschaltbild von einem Resonator darstellen, auch wenn ich jetzt nicht im Detail weiß, wie die jetzt hier aussehen und wie die sich verteilen. Und dann kennen Sie den Ansatz von einem Schwingkreis. Ja? Sie haben praktisch einen gedämpften Schwingkreis und das führt eben zu der Differentialgleichung hier. Und wenn Sie die lösen, dann bekommen Sie eine Impedanz raus. Ja, Sie haben also einen Wechselstromwiderstand, der eben so aussieht hier. Und wenn Sie jetzt im Resonanzfall das Ganze betrachten, im Resonanzfall geht der imaginäre Teil gegen Null von der Impedanz und es bleibt nur noch die Shunt-Impedanz übrig, der ohmsche Teil. Ja, und das ist genau, was wir haben typischerweise. Wir betrachten Resonatoren in Resonanz und dann ist die Shunt-Impedanz nichts anderes als der Realteil der Impedanz, ja, was eben im Falle der Resonanz von der Impedanz übrig bleibt. Und das brauchen wir, um dann zum Beispiel die Verlustleistungen ausrechnen zu können. Und die Verlustleistung kann man eben damit ausrechnen, weil P ist ja U mal I, das gilt auch für Wechselstrom, RI Quadrat, U Quadrat durch R. Und jetzt kann ich das aber auflösen, und dann steht eben R, meine Impedanz, die ich haben möchte, ist eben die Beschleunigungsspannung zum Quadrat geteilt durch die Verlustleistung. Und jetzt steht hier schon sowas wie ein A wieder drin, ja? Das ist also ein Effektivwert. Genauso wie bei der Beschleunigungsspannung, das war ja, UA war ja nichts anderes als die Amplitudenspannung mal dieser Laufzeitfaktor. Deswegen hier, das ist also U0² mal T² dann. Und deswegen steht hier R0 mal T². Das ist also Effektivwert, in dem der Laufzeitfaktor bereits berücksichtigt ist. Wenn ich das Ganze noch auf die Länge normiere, die Länge teile, dann bekomme ich das sogenannte Shunt-Impedanz Z. Das ist einfach die Impedanz geteilt durch die Länge. Und die Einheit von dem ist natürlich hier Ohm und das hier ist Ohm pro Meter. Wenn Sie das mal einsetzen hier explizit, also R ist U Quadrat durch P, dann kann man also hier, dieses UA Quadrat ist ja nichts anderes als dieses, da fehlt ein Quadrat, glaube ich, ja. Also denken Sie sich mal hier ein Quadrat gerade drumherum, ja. Und da steht also hier sowas wie das Integral über E entlang des Resonators, dort wo ich meine Spannung longitudinal aufbaue, geteilt durch entsprechend hier das Oberflächenintegral H², was in der Verlustleistung kommt. Und diese Größe RA beschreibt jetzt die Fähigkeit des Resonators, die eingekoppelte Leistung umzuwandeln in Spannung. Das heißt, je höher dieser RA-Wert ist, desto höher ist die Spannung für eine konstante Leistung. Das hängt natürlich von der Güte und auch vom Oberflächenwiderstand ab. Je höher der Oberflächenwiderstand, desto kleiner ist diese Schandimpedanz, desto mehr Leistung brauchen Sie. Für normalleitende Strukturen ist das ein guter Parameter, weil in der Regel dieser Oberflächenwiderstand sehr genau definiert ist. Der variiert nur wenige Prozent von Kavität zu Kavität. Hängt ein bisschen davon ab, wie gut man das gebaut hat. Bei superleitenden Resonatoren werden wir sehen, ist es kein guter Parameter, weil dort können es für identische Resonatoren aus der gleichen Firma ein Faktor 10 in den Oberflächenwiderstand auftauchen und damit auch in der Impedanz. Das heißt, damit kann man nicht gut Resonatoren vergleichen. So, wir haben jetzt diese Größen hier behandelt. Und das sind alle Größen gewesen, die eine schwache Aussagekraft haben hinsichtlich des Oberflächenwiderstandes, weil der explizit da immer eingeht. Diese Größen, die jetzt noch kommen, die haben eine starke Aussagekraft, insbesondere für superleitende Kavitäten, weil die sind unabhängig vom Oberflächenwiderstand und sind im Wesentlichen reine Geometrieparameter. Oh, meine ersten. Der geometrische Faktor oder auch geometrische Güte. Das ist die normale Güte, wie wir sie vorhin kennengelernt haben, multipliziert mit diesem Oberflächenwiderstand. So. Wenn ich das explizit hinschreibe, die Güte, ja, die Güte war ja Omega durch gespeicherte Energie, mal gespeicherte Energie durch Verlustleistung. Dann sieht man sofort, dass der Oberflächenwiderstand sich hier rauskürzt, ja. Das heißt, damit ist dieser Wert ist unabhängig vom Oberflächenwiderstand. So, was sagt die Größe eigentlich aus? Ja, das ist sowas eben wie eine Geometriegüte. Das heißt, je höher dieser Wert ist, desto höher wird die Güte für den gegebenen Oberflächenwiderstand sein. Und wir werden bei der Pillbox-Kavität, wenn die analytisch durchgerechnet wird, solchen sehen, dass man auch entsprechend diesen Wert hier explizit ausrechnen kann. Und wenn man das macht, dann kommt das hier raus. Das heißt, die geometrische Güte ist irgendein Zahlenwert mal das Verhältnis von der Länge durch den Radius vom Resonator geteilt durch 1 plus Länge durch Radius. Also eine Größe, die wirklich ausschließlich von Geometrie abhängt, nämlich in dem Fall vom Verhältnis von Länge zum Radius. Und sonst von nichts. Die Einheit ist natürlich auch Einheit ist Ohm. Ja. Liegt einfach daran, die Güte hat ja keine Einheiten, der hat die Einheit Ohm. Dann gibt es noch eine sehr wichtige Größe, die mindestens genauso wichtig ist wie die geometrische Güte. Das ist die sogenannte spezifische Schand- oder geometrische Schandimpedanz. Die erhalte ich, indem ich meine Schandimpedanz durch die Güte teile. Ja, und dann steht also hier UA² durch PC, das ist ja meine Impedanzdefinition. Und jetzt die Güte, 1 durch die Güte ist gerade P durch Omega mal die gespeicherte Energie. Und dann kürzt sich die Leistung raus und es bleibt das hier stehen. Und auch hier ist es so, hier steckt kein Oberflächenwiderstand mehr drin, weil er steckt natürlich nicht in der Spannung drin und er steckt nicht in der gespeicherten Energie und in der Frequenz drin, ja, sondern die gespeicherte Energie, sondern der Oberflächenwiderstand, der steckt implizit hier in der Leistung drin. Und wenn ich jetzt hier diese beiden Integrale hier explizit hinschreibe, ja, dann haben wir ja hier nochmal dieses Integral über die Strecke, über die Strecke im Resonator, über das E-Feld und das Ganze zum Quadrat. Und da unten steht sowas wie ein Volumenintegral über das elektrische Feld zum Quadrat. So, jetzt wie kann man das interpretieren? Das kann ich interpretieren als eine Größe, die beschreibt, wie gut der Resonator, das elektrische Feld, was verteilt ist natürlich irgendwo, auf die Achse hin konzentriert, dort wo es beschleunigen soll. Ja? Ja, weil hier, also wenn man also einen Resonator hat, der sehr gleichmäßig verteilte elektrische Felder hat, ja, dann wird da unten der Term dominieren und der Wert hier wird relativ klein sein. Wenn man dagegen einen Resonator hat, der eben einen Großteil des elektrischen Feldes und der Feldenergie auf die Achse bringt, dann wird der Term da oben größer sein, wesentlich. Das heißt, dann wird auch diese geometrische Schandimpedanz größer sein. Und tendenziell ist es natürlich besser, wenn möglichst viel von dem elektrischen Feld, in dem auch die Energie drin steckt, auf die Achse hingebracht wird. Ja. Nein. Also die Größe liegt tendenziell im Bereich von paar hundert bis paar tausend Ohm.
Ja. Also wie bei der Güterichtung?
Nein, genau. Ja, genau. Genau. So, jetzt mal gucken. Noch ein paar Minuten noch. So, dann gibt es noch den sogenannten RA mal RS-Wert oder kryogene Last. Da kommt man folgendermaßen hin, ich habe die Verlustleistung U² durch R. Ja, so. Jetzt mache ich nur folgendes, ich erweitere mit der Güte da und habe dann hier mein R über Q stehen, was ich eben definiert hatte, mal die Güte. Und jetzt kann ich noch statt Güte schreiben, Güte ist RS durch meine geometrische Güte. So. Und dann habe ich Folgendes, und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich bin, ob ich da irgendeinen Schritt vergessen habe. RA mal RS. Okay, genau, wenn ich das jetzt auflöse hier, das hier und das da, nach dem Produkt RA mal RS, also Impedanz mal Oberflächenwiderstand, dann bekomme ich eben, dass das UA Quadrat mal RS durch PC ist und auch da steckt kein Oberflächenwiderstand mehr drin. Er steckt zwar noch hier da, ja, aber im gleichen Maße steckt er hier drin. Ja. So, das heißt, es kürzt sich hier raus. Und damit bleibt das hier noch als Integration stehen. Das heißt, hier wieder das Quadrat über das elektrische Feld und hier das Quadrat über die das Integral über das Quadrat der Felder, Magnetfelder über die Oberfläche vom Resonator. Und was gibt uns die Größe an? Die Größe gibt an, wie viel Leistung ich jetzt brauche für einen gegebenen Oberflächenwiderstand. Und damit, wie viel Wärme letztendlich ins Heliumbad hineingeht. Und die Einheit von dieser Größe ist Omega Quadrat. Ja? Weil jede von den beiden hat ja eine Einheit Omega. Und auch das ist eine reine Geometriegröße, ja? Weil, wie gesagt, das ist ein reiner Geometriefaktor. Es ist klar, da unten, da steht drin, wie die Felder nahe der Oberfläche verteilt sind. Und da oben, wie der Resonator eine Spannung aufbaut, abhängig vom Feldpegel oder von der gespeicherten Energie. So, bevor wir dann nächstes Mal uns beschäftigen mit Skalierung von diesen Resonator-Parametern, wollte ich mal nochmal auf den Punkt zurückgehen, wie viel Leistung brauchen wir jetzt eigentlich. So, und zwar nehmen wir folgenden ganz einfachen Fall. Wir nehmen einen Resonator, soll 3 Megavolt erzeugen, normalleitend, superleitend. 1 Meter ist er lang und ich habe den gleichen R über Q-Wert. So. Ich habe nur einmal einen Oberflächenwiderstand von 3,7 Milliohm und hier von 12,6 Nanoohm. So, und ich bedachte keinen Strahl und das Ganze ist nicht gepulst, also das heißt Dauerstrich, das heißt diese Leistung, die entsteht, fällt dann halt permanent an. Weil später für den Betrieb ist es auch wichtig, ob ein Beschleuniger gepulst ist oder nicht. Und dann kann ich ausrechnen, die Verlustleistung ist eben U² durch die Impedanz und hier kann ich jetzt einfach R über Q schreiben mal Q, die Zahlen sind alle gegeben und setze ein. Und wenn ich das mache, dann kommt hier raus, ich brauche 225.000 Watt bei der Normalleitung und 0,75 Watt bei der Superleitung. So, das klingt erstmal toll. Hat aber mehrere Haken. Der erste Haken ist, diese RVAQ-Werte werden nicht gleich sein, sondern man hat andere Designkriterien für superleitende Kavitäten, die den RVAQ-Wert schlechter machen. Ja, kommt aber alles noch. Das heißt, dass RVAQ für eine typische Superleitungsstruktur wäre vielleicht dreimal niedriger zum Beispiel. Ja. Aber dann wären es halt 2 Watt. Ja. Ist immer noch 100.000 Mal besser. Leider war dieser Oberflächenwiderstand, den ich eben angegeben hatte, nur der BCS-Wert. Das heißt, es ist der theoretisch kleinstmögliche Wert überhaupt. Tatsächlich gibt es noch weitere Verlustmechanismen und Widerstände. Es gibt nämlich noch einen Restwiderstand, den man hat, aufgrund von Verunreinigungen im Material. Und es gibt einen Oberflächenwiderstand, der vom Magnetfeld abhängig ist. Und zwar das Magnetfeld, das vorhanden war während dem Sprung zur Superleitung. Denken Sie mal ans Erdmagnetfeld, das ist da. Warum das überhaupt zu Verlusten führt, ja, das erklären wir dann auch noch später. Wobei, das Erdmagnetfeld kann man auch abschirmen. Also diese superleitenden Resonatoren, die müssen das Erdmagnetfeld ungefähr um einen Faktor 20 bis 50 abschirmen. Okay, auf jeden Fall hat man da neue zusätzliche Widerstände und dann kommt, sagen wir mal, sowas raus wie 60 Nanoohm statt eben 12,6. Aber immer noch wenig. Wenn ich das dann ausrechne, dann bin ich bei 3,6 Watt statt die 0,75. So, leider hat auch das noch einen Haken. Jetzt kommt der größere Haken. Diese 3,6 Watt, die gehen ins Heliumbad. Und die müssen also aus 4 Kelvin wieder hochgehoben werden. Von einem sehr tiefen Niveau auf ein hohes Niveau. Sie haben also eine inverse Wärmekraftmaschine. Und der Wirkungsgrad von so einer Maschine ist umso kleiner, je tiefer die Temperatur ist, wo sie die Wärme rausholen müssen. Und das kann man ausrechnen, das ist der inverse Carnot-Prozess. Wirkungsgrad ist halt die Temperatur des Mediums, in dem die Wärmeeintrag stattgefunden hat, und das ist eben die Umgebungstemperatur. Ja, und wenn Sie das ausrechnen bei 4 Kelvin und Umgebungstemperatur von 300 Kelvin, da kommt da sowas raus wie etwa Größenordnung, ein bisschen mehr als 1% Wirkungsgrad. Jetzt ist das aber noch keine reale Maschine, sondern ein Carnot. Das heißt, in Realität ist das so 0,25 nur die Effizienz. Das heißt, die kommen auf einen Wirkungsgrad von irgendwas um 0,003%. Solch, für jedes Watt, was Sie da reinbringen ins Helium, müssen Sie 300 Watt aufbringen, mechanisch oder elektrisch. So, letzte Folie. Interessant ist vor allem, wie viel muss ich bezahlen für diese Leistung? Ja? Und da habe ich also eben diese, beim Normalleiten habe ich diese 225.000 Watt gehabt. Das ist meine Hochfrequenzleistung. Die muss ja irgendwo herkommen erstmal. Also brauche ich irgendeinen Verstärker, der die bereitstellt. Aber der Verstärker wandelt nicht 100% der elektrischen Energie in die Hochfrequenzenergie um. Sondern der hat einen Wirkungsgrad von 60% zum Beispiel. Also muss ich, um den Verstärker zu betreiben, 375 Kilowatt aufwenden aus dem Netz und die bezahlen. Bei der Superleitung haben wir eben gesehen, ich habe die 3,6 Watt gehabt. Jetzt ist es aber so, dass diese Kavität irgendwo in einem Rheostaten drin steckt, wie eine große Thermoskanne. Die ist aber nicht perfekt isoliert von der Außenwelt. Ich habe da ja Durchführungen, ich muss Vakuum messen, ich muss die Leistung reinbringen in den Resonator, das sind alles Wärmebrücken. Das heißt, es geht auch statische Wärme, also über statische, also ich habe statische Verluste einfach, weil es einen Wärmeeintrag in das Helium gibt, ohne Hochfrequenz schon. Ja, genauso wie bei einer normalen Thermoskanne langsam die kalte Kohle auch warm wird mit der Zeit. Ja. Ja, und wenn die 15 Watt betragen, dann bin ich schon bei 18,6 Watt. Und wenn ich das jetzt dividiere durch meinen Wirkungsgrad vom Grüßsystem, bin ich bei 6,2 Kilowatt. Also nicht so von 0,75 Watt am Anfang. Ich brauche schon 6,2 Kilowatt aus dem Netz, um den Resonator jeweils mit 3 Megavolt zu betreiben. Aber immer noch sind wir bei einem Verhältnis von 60. Das heißt, die Superleitung ist immer noch 60 Mal besser bezogen auf die Netzleistung, die ich brauche. So, jetzt haben wir mal drüber, ganz schnell. Nee? Genau, dann sind wir doch zu Ende. Das kommt dann das nächste Mal. Da geht es um die Skalierung. Und wahrscheinlich gibt es auch nochmal, genau, da wird es nochmal näher hier untersucht, weil es gibt nämlich auch Fälle, wo tatsächlich die Normalleitung deutliche Vorteile hat gegenüber der Supraleitung, gerade wenn es um kleine Teilchenenergien geht und bei viel Strahlstrom und bei gepulsten Beschleunigern. Weil die statischen Verluste, die treten immer auf, auch wenn der Beschleuniger aus ist. Aber sowas gibt es bei normalleitender Struktur natürlich nicht, statische Verluste, ja, da hat man die Hochfrequenzverluste. Und wenn ich viel Strahlstrom habe, ja, wenn man, ich hätte jetzt 3 Megavolt und habe 10 Milliampere Strom, dann sind das 30 Kilowatt, die ich schon nach Hochfrequenzleistung brauche, um den Strahl zu beschleunigen. Und je mehr Strahlstrom ich habe, desto weniger machen mir diese hohen Verluste hier was aus. Ja. Das heißt, für hohe Strahlströme nivellieren sich die Vorteile von der Supraleitung gegen die Normalleitung. Zumal die Technologie hier wesentlich anspruchsvoller ist und anfälliger ist. Aber jedes dieser verschiedenen Technologien hat eben ihre Berechtigung, je nachdem, was für einen Einzelfall ich betrachte. Ja? Strahlstrom, Tastverhältnis, Zuverlässigkeit, Beschleunigerlänge und so weiter und so weiter. Okay, dann sehen wir uns nicht nächste Woche, sondern jemand anders kommt, weil ich bin jetzt nächste Woche auf einer Konferenz. Aber ich hoffe, dass nicht alle weglaufen dann. Okay, und dann wie gesagt nächste Woche hoffen wir mal, dass das mit der Güte hier noch funktioniert.